Interessanterweise, das SARS-Coronavirus oder Coronaviren allgemein, die haben das größte Genom, das bekannt ist bei RNA-Viren. Das heißt, die haben 30.000 Nukleotide. Diese Viren haben eine sehr hohe Mutationsrate. Das heißt, rein rechnerisch ist es fast unmöglich, dass ein einzelnes Molekül von einem Genom fehlerfrei abgelesen wird. Weil man von 10 hoch minus 3 bis 10 hoch minus 5, also von 1 in 1000 bis 1 in 100.000 Mutationen ausgeht. Das heißt, dass das Virus und die Replikationsmaschinerie es schafft, diesen 30.000 nukleotidlangen Strang fehlerfrei abzulesen, ist eine Leistung und ist jetzt rein statistisch, kommt gar nicht so oft vor. Und was spannend ist und was nicht so intuitiv ist auf den ersten Blick, aber ist, dass die Selektion, die auf dem Virus wirkt, die ist im Prinzip wirklich gerichtet gegen die Gesamtheit dieser Mutationen. Das heißt, man muss sich vorstellen, wenn man ein Virus-Sample entnimmt, zum Beispiel aus einem Nasenabstrich oder aus einem Organ, zum Beispiel bei Autopsien, dann ist dort nie ein einziges Virus nur vorhanden, sondern es ist im Prinzip ein Gemisch an unterschiedlichen einzelnen Mutationen, wobei ein Großteil davon in sehr niedrigen Frequenzen vorkommt. Das kann sein, dass das nur 1% ist oder sogar weniger. Und dann gibt es andere Mutationen, die entweder fixiert sind, das heißt zu 100% in jedem Genom vorhanden sind, oder halt in unterschiedlichen Frequenzen. Und diese Mutation hier, diese D614G-Mutation, von denen Sie vielleicht in den Medien schon gelesen haben, das ist, würde ich sagen, die Mutation, die am allerbesten bekannt ist bis jetzt. Und wo man auch wirklich, glaube ich, relativ gut mittlerweile versteht, was denn diese Mutation macht. Und zwar ist das eine Mutation, die stabilisiert das Spike-Protein an der Oberfläche des Virus. Das kommt in der Regel in Trimeren, also in drei Proteinen, die zusammen verknüpft sind. Und durch diese Stabilisation kann man eine erhöhte Infektiosität im Labor beachten. Ich betone das im Labor, weil das wirklich zu beweisen in der humanen Population ist sehr schwierig. Und es gibt, ich kenne eine klinische Korrelation, wo man statistisch versucht hat zu zeigen, dass wenn Patienten diese Mutation haben, dass sie zu höheren Viruslasten neigen. Was ich damit Ihnen auch veranschaulichen möchte, dass sogar bei der am besten bekanntesten Mutation des Virus verstehen wir eigentlich immer noch nicht wirklich, wie diese Mutation das Infektionsgeschehen oder auch den Krankheitsverlauf beeinflusst. Damit komme ich zu meinem nächsten Punkt, der auch wiederum anhand dieses Clusters möglich war, dieser Transmissionsflaschenhals. Quasi die Frage, wie viele Viren werden eigentlich übertragen? Und das ist, wie so vieles, an sich eine relativ, würde man meinen, eine banale Frage. Und man liest viel über Droplets und Aerosole und so weiter. Aber letztendlich hat noch niemand wirklich zeigen können, und man will das ja auch nicht aus ethischen Gründen machen, dass man Leute absichtlich infiziert, Gott sei Dank, wie viele Viren denn eigentlich übertragen werden. Und in weiterer Folge auch zum Beispiel, welchen quantitativen Effekt haben die diversen Schutzmaßnahmen. Und diesen sogenannten Flaschenhals, den kann man berechnen. Und zwar kann man das folgendermaßen machen. Man kann einerseits beim Infektor alle Mutationen bestimmen auf Virusseite und dann beim Infizierten alle Mutationen des Virus katalogisieren. Und danach kann man sich die Frage stellen, wie viele Mutationen des Infektors sind beim Infizierten angekommen. Für Sie in Relation zum Beispiel HIV oder Norovirus, da geht man davon aus, dass dieser Flaschenhals extremst gering ist. Eins. Bei Influenzavirus gibt es da unterschiedliche Daten, da geht man aus von 10 bis 100 Viruspartikel im Durchschnitt. Und wir haben uns die Frage gestellt jetzt, wie ist das bei SARS-CoV-2? Das hat noch niemand gemacht. Und eine wichtige Voraussetzung, abgesehen von den Daten und den biomathematischen Methoden, die wir quasi in Kollaboration dann reingesourced haben in das Projekt, man muss diese Infektionspaare kennen. Das heißt, man muss wirklich epidemiologisch bestätigt wissen, wer war der Infektor, wer war der Infizierte. Und dafür komme ich wieder auf diesen Cluster A in Wien-Korneuburg, der uns einfach wirklich ermöglicht hat, dass wir in sehr, sehr, sehr vielen Fällen genau wussten, wer hat wen infiziert. Und Sie sehen hier an der Y-Achse den Flaschenhals, die Größe, quasi die Anzahl an Virionen, die es rechnerisch wohl benötigt hat, um diese Infektion zu starten. Durchschnittlich sind das 1000 Viren, die übertragen werden. Ich tue aber absichtlich hier diesen Graph zeigen, weil Sie sehen, dass es nicht immer 1000 sind, sondern dass diese Bandbreite relativ groß ist. Das heißt, es gibt manche Fälle, wo offensichtlich relativ wenig Viren übertragen werden, 10, 50, und andererseits auch Fälle, wo zum Beispiel 5000 Viruspartikel scheinbar übertragen werden. Und das ist jetzt im Prinzip gerade, wo unsere Forschung steht. wo wir versuchen möchten zu verstehen, wie kommt es dazu, dass bei Infektionen unterschiedlich viele Viren übertragen werden.
Dann eine Frage, die wiederholt gekommen ist, ob du was sagen kannst, ob sich diese Mutationen auf Impfungen auswirken werden oder ob das dazu führen kann, dass bereits Genesene sich quasi reinfizieren aufgrund eines anderen Virusstamms.
Ich glaube, da muss man vielleicht insoweit ausholen, als dass eine Immunantwort in der Regel nie nur ein Ziel hat, oder? Man spricht da von Epitopen. Das heißt, all diese Vakzine, von denen wir reden, die führen dazu, dass sowohl Antikörper als auch Immunzellen aktiviert werden, die unterschiedlichste Stellen des Virus erkennen. Das heißt, wenn eine einzige Mutation dann entsteht, würde ich mal denken, sollte das eigentlich keinen Einfluss haben. Aber, und das habe ich kurz erwähnt gehabt schon, es gibt zum Beispiel jetzt so Antikörpertherapien oder Transfers. Und wenn man jetzt einem Patienten einen monoklonalen Antikörper injiziert, der nur an einer bestimmten Stelle ansetzt, dann ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit extremst hoch, dass dieses Virus einfach aufgrund von Statistik dort irgendwann eine Mutation einbaut und dann der Antikörper nicht mehr wirkt. Aber ich glaube, für die herkömmlichen Vakzine sollte das eigentlich kein Problem sein. Und man muss auch sagen, diese RNA-Impfstoffe, ein Vorteil von denen ist, dass man relativ rasch reagieren könnte. Wenn das Virus sich verändert, kann man relativ rasch einfach diese RNA-Sequenz anpassen. Also ich glaube, dass das nicht ein Problem darstellen wird.